Herzlich willkommen zur Sonderedition Race Nutrition heute und schon mal ein kleiner Disclaimer vorab. Robert Gorgos von Ministry ist unser Gast heute und dementsprechend ist die ganze Folge auch hier und da immer mal, wird ein Produkt besprochen, wo man das am besten einsetzt, wie man es am besten einsetzt. Deswegen deklariere ich jetzt hiermit die ganze Folge als Werbesendung, Nils, damit wir da sauber und gut kommunizieren und keinen Ärger kriegen, weißt du? Ist es natürlich nicht. Robert ist da halt wirklich mega und ist im Herzen wirklich Sports Scientist
Sportler.
Und Nutritionist Sportler. Und Sportler und dementsprechend ist das, also diese Episode war auch für mich nochmal so viel drin und total geil. Ich war selber mega neugierig für den Ironman Frankfurt. Ich werde sehr, sehr viel mitnehmen und auch sehr, sehr viel jetzt noch umsetzen im Training vorher, damit ich in Frankfurt wenigstens die Stellschraube Ernährung richtig setzen kann, wenn es schon mit dem Training bei mir nicht 100% läuft, Nils.
Ja gut, aber da hast du ja auch noch ein bisschen Zeit. Nee, super interessant, natürlich vom Timing her. Wir nehmen 2 Tage vom Ironman Hamburg auf, so viel kann man verraten. Und ausgestrahlt wird es dann vermutlich nach dem Ironman, ist ein bisschen schade. Aber lohnt sich auf jeden Fall, die Folge durchzuhören. Und Robert war sogar eher unangenehm am Anfang, die Produkte zu nennen, weil wir haben wirklich auch ganz konkret darüber gesprochen, wie man fuelen soll, die Tage vorher, am Race morgen, dann natürlich ganz konkret während des Rennens und war jetzt für mich nicht viel Neues dabei, aber genau wie du es gesagt hast, einfach nochmal so diese Klarheit zu hören und was ich sehr spannend fand, auch nochmal von Robert explizit auch, was die Race Nutrition in den Kerneinheiten vor dem Ironman oder vor der Langdistanz, vor den Halbdistanzen, das zu trainieren, das fand ich einfach sehr, sehr interessant. Also es lohnt sich absolut, die Episode zu hören. In dem Sinne, Nicky Boy, nicht mehr lange quatschen, sondern den Robert quasi in den Chat hinein bitten.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir, aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach 3-mal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die Vorhaben in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil ja, ich sag's euch, wie es ist, das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten und die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren. Da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen, denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht, fühlt sich nicht so hart an, wie
sich Hawaii anmelden. Du solltest im Marketing arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Dann starten wir rein in die Sonderepisode hier. Kein normaler Triathlon-Chat, sondern eine Sonder-Podcast-Folge zum Thema Race Nutrition mit niemandem anderen als Robert Gorgos, der schon mal bei uns hier im Podcast war und wo wir sehr, sehr viel, sehr gutes Feedback zu bekommen haben. Und wir haben Robert gefragt, ob er nochmal wieder Lust hat, mit uns so ein paar Themen, Mythen, Dinge einfach zum ums große Thema Race Nutrition zu besprechen, was natürlich jetzt für euch alle ansteht, da in Deutschland und in Europa die Race Season natürlich schon längst losgegangen ist für den einen oder anderen, aber die großen Rennen kommen jetzt alle und da wollen wir natürlich sicherstellen, dass ihr alle optimal versorgt seid und ja, darum geht's heute hier in dieser kleinen Sonderepisode Race Nutrition. Hallo Robert.
Hallo Nick, hallo Nils.
Männer, wie lange ist es her, dass wir uns gesprochen haben? Wollen wir mal locker einstarten?
Oh, boah, da triffst du mich, das weiß ich nicht. Es ist schon, ich würde sagen, ein Jahr.
Robert, was würdest du sagen?
Ich glaube 1,5, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Es ist genau die Mitte, 24.3. Triathlon-Chat Nr. 21 war mit Robert Gorgos. War spannender, super spannender Chat, habe ich auch jetzt gerade mit den Athleten viel drüber gesprochen, weil... Nick, du hast es gesagt, das erste große Rennen steht jetzt am Sonntag an. Wir nehmen am Freitag auf, Sonntag Ironman Hamburg. Und krass, gestern habe ich noch die letzte Ausfahrt mit einem meiner Athleten gemacht und der hat dann nochmal erzählt, wie begeistert er von den Ministry-Produkten ist und hat dann auch nochmal den Chat angesprochen, Robert, dass du gesagt hast, deine Vision ist es und war es, Produkte herzustellen, die du auch nach 20, 30 Jahren immer noch sehr, sehr gerne isst. Und das scheint dir gelungen zu sein, denn der Flo hat gestern, haben wir über das Mango-Gel gesprochen und hat gesagt, teilweise, wenn ich einfach platt bin, haue ich mir dieses Mango-Gel rein. Und da wir beide Väter sind, habe ich gesagt, das ist ein klein bisschen so wie das Quetschi bei den Kleinkindern. Also offensichtlich habt ihr einen guten Job gemacht und ich sag mal, in den letzten 15 Monaten ist relativ viel passiert bei euch, oder? Speziell auch bei dir.
Ja, also wir versuchen natürlich immer am Ball zu bleiben. Es gibt ein paar neue Sachen. Jetzt gibt es gerade aktuell zum Beispiel die Eisgels. Ist vielleicht jetzt im Triathlon nicht ganz so einfach, weil man jetzt kein Fahrzeug mitfahren hat, das einen verpflegt. Aber zum Beispiel auch vor dem Training, als wenn es sehr, sehr heiß ist, zum Pre-Cooling. Ja, oder auch nach dem Training, wer das gern mag. Oder wenn man halt die Möglichkeit hat, wenn jemand dabei ist von der Seite, der irgendwie eine Kühlbox dabei hat, dann ist das schon eine coole Sache, ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes.
und ihr gebt Gas. Ihr habt in diesem Jahr Primoz Roglic verpflichtet. Ein ganz klarer Angriff aufs gelbe Trikot. Und dann kam ja jetzt noch in den letzten Wochen und Monaten die News, dass Red Bull bei euch einsteigt oder zumindest bei Bora Hansgrohe einsteigt. Das müssen wir jetzt natürlich trennen. Da sieht man schon, wie eng ihr mittlerweile mit Bora Hansgrohe verbunden seid. Aber ich denke, das war ein Engagement. Da haben wir das letzte Mal viel drüber geredet, was sich für euch gelohnt hat. Denn ja, man muss ganz ehrlich sagen, also das ist vielleicht auch so ein bisschen die individuelle Wahrnehmung, weil sehr, sehr viele unserer Athleten die Produkte von euch benutzen, wie ihr selber ja auch sehr happy damit sind. Aber hast du auch das Gefühl, dass jetzt in den letzten 1,5 Jahren in der Wahrnehmung, dass ihr so mit den großen Playern, was die Sports Nutrition anbelangt, zumindest im Ausdauersport, auf Augenhöhe seid?
Ja, ich habe jetzt nicht so tagesaktuellen Einblick in die Zahlen oder so, aber gefühlt auf wie ist das der Fall, ja. Also ich bin da so ein bisschen außen vor, weil ich bin kein, wie soll man sagen, kein Marketingmensch oder auch kein Verkäufer, mir geht's um die Produkte. Aber das Feedback ist sehr gut, jetzt nicht nur vom Team, sondern wie du sagst, auch von anderen Athleten. Und das ist für mich das Entscheidende. Und ja, wenn wir uns da weiterentwickeln, dann ist das halt so ein Nebenprodukt für mich. Ja, und das ist cool. Also.
Ich habe nochmal direkt eine Frage, weil du es eben angesprochen hast. So dieses Thema Eisgel und so, das ist ja schon so ein sehr spezieller Anwendungsbereich. Und ich nenne es jetzt mal für Radsportler, die ein Begleitfahrzeug haben, wahrscheinlich noch eher einzusetzen als irgendwie dann im Triathlon, wo es schwieriger ist. Aber da sieht man mal, ihr arbeitet dann schon oder euer Ziel ist schon irgendwie alles auch abzudecken, jeden Einsatzbereich, für jeden Einsatzbereich, der irgendwie im Ausdauersport vorkommt, auch so das für euch optimale Produkt zu kreieren. Oder wie seid ihr darauf gekommen, jetzt irgendwie ein Gel zu machen, was man in die Gefriertruhe haut, was dann einfriert, was man wie so ein Slush-Eis irgendwie essen kann? Also bevor wir da ins Thema Race Nutrition einsteigen, nehmen wir uns da mal mit, weil ich finde das ganz interessant. Wie kommt man auf die Idee, ein Eisgel zu machen?
Ja, es ist tatsächlich einfach eine Anforderung des Teams. Also das wurde halt angefragt. Beispiel Tour de France oder Vuelta, es halt, gibt Tage, wo es unglaublich heiß ist. Und das ist einfach die eine Möglichkeit, um den Körper ein bisschen runterzukühlen. Von außen oder so bringt es nicht so viel. Also man kann auch die Handflächen nutzen zur Kühlung oder die Schläfe vielleicht, aber die, ich sag mal, über den Slush oder sag ich mal, über den Mund ist das schon wirksam, zeigen auch Studien. Und andere Anwendungsbereiche wäre zum Beispiel Spielsport, also Fußball oder so. Da kann ich natürlich, da kann es ja auch sehr heiß werden und da kann ich das ganz gut managen von der Seitenlinie aus oder auch vor dem Spiel. Ich finde es ganz cool, auch wenn man sagt, man geht als Triathlet, macht zum Beispiel einen Lauf bei hoher Temperatur, einen Intervalllauf und bevor man startet, nimmt man das Eisgel dann. Hat man Energieschub und eben diesen kühlenden Effekt. Also wäre ein Anwendungsbereich.
Ich wollte gerade sagen.
Wie lange hält sowas?
Ich wollte gerade sagen, weil ich hoffe, dass du gleich, wenn es um die Race Nutrition geht, sagst, dass man so 15 Minuten vorm Start sich nochmal ein Gel reindrückt, denn das ist die Empfehlung, die ich seit Jahren an die Athleten weitergebe, um einfach auch nochmal so diesen Blutzuckerspiegel hochzubringen. Und wenn wir jetzt an die Hitzerennen denken, Hawaii oder auch Singapur, wo alle noch so ihre Kühlpacks haben oder auch Olympische Spiele, Tokio vor Augen haben, das wäre doch schon so ein Ding, wo man sagen würde, wenn ich mir dann einfach dieses Eisgel 15 Minuten vorm Start reinnehme, habe ich nochmal diesen kleinen Effekt, dass ich runtergekühlt bin und habe trotzdem den Insulinschub.
Insulinschub wollen wir eigentlich nicht, aber in der Regel ist die Aufregung eben kurz vorm Start so groß, dass Insulin keine große Rolle mehr spielt. Ich würde es vielleicht sogar noch einen Tick später machen, also eher so 5 bis 10 Minuten vorher, wenn das möglich ist. Aber das könnte man machen, ja. Man kann auch das Eisgel halt, wie gesagt, in die Handfläche legen oder hier hinten an den Nacken kurz und dann aufreißen und dann hat man schon einen Pre-Cooling-Effekt. Und das ist tatsächlich, vielleicht kann man noch die, also im Zeitfahren oder so, kennt ihr die Bilder, da haben die Westen an, die Kühlwesten vorm Start. Das wird im Triathlon vermutlich schwierig oder ich weiß nicht, wie das machbar sein könnte. Aber das wäre eine Option, ja. Also man kann das auf jeden Fall nutzen, ja.
Wenn ich das jetzt vorm Rennen nehme, wie lange hält denn so ein Cooling, wenn ich jetzt so ein ganzes Gel zu mir nehme, vor? Habt ihr da schon irgendwie, gibt es da Untersuchungen zu, wie lange das etwas bringt? Oder ist das nur so, okay, ich habe jetzt einmal runtergekühlt und bin ready? Ich meine, auch im Triathlon gibt es da, glaube ich, Einsatzbereiche, wo es Sinn macht, weil so auch in Singapur, was da die Athleten berichtet haben, war ja auch das Schwimmen schon ultra heiß. Wenn ich da natürlich so ein bisschen reingekühlt oder runtergekühlt von der Körperkerntemperatur reingehe, ist auch dieses Anschwimmen und so wahrscheinlich schon besser. Aber gibt es da Daten zu, wie lange sowas dann überhaupt quasi einen Effekt hat, bis ich das nächste nachlegen müsste?
Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Also ich glaube, das ist sehr individuell. Es wird was bringen. Ich weiß nicht, vielleicht eine halbe Stunde oder so, aber genaue Zahlen gibt es nicht. Nee.
Okay. Kommt mir eigentlich gerade so die Paradelösung ein, ihr müsst einfach so viel Gas geben, das Ministry in 5 bis 10 Jahren Sponsor ist vom Ironman Hawaii und dann gibt's diese Gels einfach an jeder Verpflegungsstelle mit riesengroßen Kühlkanistern am Rand, damit die Gels da rausgenommen werden. Ich denke mal, bei den Amateuren wird es nachher schwierig sein, aber bei den Profis, also das wäre jetzt rein theoretisch, wenn wir einfach mal dieses Bild durchspinnen. Du hast wirklich so kleine Kühlschränke an den Verpflegungsstellen, an den Aid Stations und reichst den Athleten dann jede Meile auf Hawaii oder alle 2 Meilen dieses Eispack oder Eisgel. Das würde tatsächlich dann die perfekte Lösung sein.
Das wäre cool, ja.
Also gib Gas.
Kühlschränke brauchst du ja nicht mal, Nils, weil es gibt ja auch immer Eiswürfel beim Ironman Hawaii, was man ja immer sieht. Da musst du die einfach nur in die Eistonne mit reinlegen und dann hat sich das erledigt. Aber lass uns doch mal einsteigen in dieses Thema Race Nutrition. Ich habe es eben gerade im kurzen Intro schon mal gesagt. Aktuell, was ich so sehe, mitbekomme, höre, spricht ja jeder irgendwie in der, gerade in der Triathlon-Szene davon, diese magische Zahl, 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde solltest du zuführen im Rennen, um deine maximale Performance abrufen zu können. Manche sagen dann noch, ja, vielleicht kann man auch nur 100 aufnehmen, vielleicht kann man 130 aufnehmen, aber einfach mal 120 loaden, das sollte dann schon passen. Ist es so einfach und ist es so eine One-Fits-All-Lösung? Was sagst du dazu?
Ich würde sagen, One-Fits-All gibt es nie. Und das auch in dem Fall schwierig. Also zunächst mal muss ich ja sehen, wie hoch ist meine individuelle Leistungsfähigkeit. Das heißt, wie hoch ist der tatsächliche Verbrauch auch an Kohlenhydraten. Wenn ich natürlich die absoluten Spitzenathleten sehe, die mit, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, mit knapp 300 Watt fahren auf dem Rad, dann ist natürlich entsprechend auch der Energieverbrauch hoch, auch der Kohlenhydratverbrauch hoch. Und dann machen viele Kohlenhydrate natürlich Sinn. Wenn ich jetzt einen Anfänger sehe, der vielleicht mit 150 Watt fährt, dann ist halt auch entsprechend der Kohlenhydratverbrauch geringer und auch eine Zufuhr von 120 Gramm weder sinnvoll noch notwendig. Also ich muss immer schauen, wie hoch ist der tatsächliche Verbrauch. Bei 300 Watt habe ich halt, ich sage jetzt auch mal irgendeine Zahl, oder bei knapp 300 Watt habe ich halt 1000 Kilojoule Energieumsatz pro Stunde und bei 150 Watt sind es halt entsprechend nur ungefähr 500. Und das dann machen 120 Gramm keinen Sinn. Der zweite Aspekt, der entscheidend ist, ich muss das natürlich irgendwie im Vorfeld ausprobiert haben. Das heißt, wenn ich im Training immer nur mit 40 Gramm pro Stunde fahre, vielleicht mich auch außerhalb des Trainings nicht betont kohlenhydratreich ernähre, dann habe ich gar nicht die Ausstattung im Darm, dass ich diese großen Mengen an Kohlenhydraten aufnehmen, umsetzen kann, ohne irgendwelche Magen-Darm-Probleme zu bekommen. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also wenn ich wirklich so hoch gehen will, muss ich das regelmäßig im Training üben und ich sollte mich außerhalb des Trainings kohlenhydratreich ernähren. Sonst habe ich sozusagen nicht die Ausstattung im Darm, um das alles aufnehmen zu können. Und der dritte Punkt ist natürlich die äußeren Bedingungen. Das heißt, je höher die Intensität, das spielt eine Rolle, ist jetzt vielleicht im Ironman nicht ganz so der Faktor. Also da hat man ja ein relativ gleichmäßiges Tempo und auch nicht die ganze Zeit Anschlag. Also das sollte gehen. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist die Temperatur. Das heißt, wir haben gerade über Hitze gesprochen, wenn wir von sehr hohen Außentemperaturen, Beispiel Hawaii oder du hast Singapur genannt, sprechen, dann sind 120 Gramm schwierig. Also wir haben Studien, die zeigen, dass die Aufnahme von Kohlenhydraten hitzebedingt, der zweite Faktor wäre Höhe, spielt jetzt hier keine Rolle, aber hitzebedingt individuell um teilweise 30% reduziert ist. Das heißt, im Idealfall, wenn es 120 Gramm sind, 30% weniger, dann sind wir halt bei nur 80 Gramm pro Stunde ungefähr. Und dem sollte ich dann entsprechen. Also ich bin der Meinung, lieber die 80 Gramm sauber aufnehmen, ohne irgendwelche Probleme zu bekommen und dann vielleicht im späteren Verlauf des Wettkampfs gar nichts mehr aufnehmen zu können, als jetzt ganz stur mit 120 Gramm da das durchzuziehen. Also das muss man einfach immer individuell tagesangepasst sehen, den äußeren Bedingungen Rechnung tragen und dann kann man da eine Entscheidung treffen. Ein weiterer Faktor, das wäre dann der vierte Faktor, ist natürlich auch so, es ist schon prinzipiell so, dass je mehr ich zuführe von außen, also nehmen wir mal 120 oder vielleicht noch mehr Gramm pro Stunde, umso mehr unterdrücke ich schon so den eigenen Fettstoffwechsel. Das heißt, im Ironman möchte ich ja auch sehr effizient unterwegs sein und große Energiemengen auch aus den Fettreserven mir holen. Und von dem her ist das ist die Entscheidung halt nicht ganz so einfach. Aber auf jeden Fall, glaube ich, kann man sagen, pauschal 120 Gramm jetzt für jeden oder jede finde ich schwierig. Ich persönlich bin so eher der Meinung, ich gehe ein bisschen tiefer, gehe da kein Risiko ein, bin effizient. Also ich sag mal irgendwo zwischen 80 und 100 Gramm, vielleicht 110 Gramm, riskiere da keinerlei Probleme. Wenn es heiß ist, vielleicht eher 80, wenn die Bedingungen sehr gut sind oder optimal sind, ich sage jetzt mal 15 Grad und trocken, dann ist es vielleicht eher 100, 110 Gramm. Und dann kommt man damit, glaube ich, gut zurecht und riskiert keinerlei Probleme. Klar gibt es Athleten, die das alles ausgetestet haben und mit 120 oder vielleicht auch ein bisschen mehr gut klarkommen. Wie gesagt, das sind aber alles Faktoren, die mit reinspielen. Dann vielleicht noch als fünfter Punkt. Beim Laufen durch die Auf- und Abbewegung des Magen-Darm-Trakts, durch die Erschütterung ist die Aufnahme auch nicht optimal. Und da, glaube ich, wird es mit 120 Gramm sehr schwer. Also da würde ich eher generell etwas runtergehen und dann eben auch entsprechend der individuellen Begebenheiten und der Tagestemperatur oder den Bedingungen dann auch nochmal anpassen. Also ich habe einige Sportler schon beraten, was das angeht, also auch im Ironman, und da sind wir eigentlich ganz gut gefahren mit, wie ich es genannt habe, irgendwo zwischen 90 und 110 auf dem Rad und dann weniger beim Lauf, eher so 60 bis 80 Gramm pro Stunde. Und damit kommen viele gut klar. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und man kann sicher auch 150 Gramm aufnehmen und keine Probleme haben, wer das mag und kann. Die Frage ist halt immer, wie viel kommt dann davon auch tatsächlich an? Also man kann ja auch 500 Gramm Nudeln auf einmal essen, aber ich habe halt dann letztlich, also nicht auf dem Rad, sondern jetzt nach dem Training oder so oder nach dem Wettkampf. Aber auch da gilt es halt, ich kann einfach nur eine bestimmte Menge pro Stunde aufnehmen, aber ich habe halt danach die Zeit, dass das halt dann verzögert aufgenommen wird. Aber letztlich würde das dann halt im Wettkampf auch passieren. Und die Frage ist halt, wie sinnvoll ist das dann? Ob dann die Energie eben zeitverzögert zur Verfügung steht, wenn ich sie vielleicht gar nicht mehr brauche. Und das sind alles so Faktoren, die mit reinspielen, um die Ausgangsfrage zu beantworten. Also auf gar keinen Fall 120 Gramm pauschal für jeden.
Ein ganz wichtiges Thema bei der Kohlenhydrataufnahme ist ja auch das Salz. Das muss ja auch entsprechend versorgt werden und nachgeführt werden, gerade wenn wir längere Wettkämpfe haben, wo die Schweißrate sehr hoch ist. Natürlich ist die Salzrate, die Salzverlustrate individuell, kann man ja auch messen. Oder ist die Frage, kann man das messen? Wie stehst du dazu? Es gibt ja verschiedene Anbieter, die sagen so, wir bestimmen nicht nur deine Schweißrate, sondern auch die Natriummenge, die dann quasi rausgeht. Ist das machbar oder sagst du, das ist eher so ein Werbegag oder Verkaufsgag?
Bin ich nicht ganz so tief im Thema drin, aber ich würde sagen, es ist schwierig, weil das sicher von Tag zu Tag unterschiedlich ist, auch von dem her, was ich gerade im Vorfeld gegessen habe. Also wenn ich sehr, sehr viel Salz zugeführt habe oder eben weniger Salz. Prinzipiell ist es ja so, dass es Menschen gibt, die sehr salzhaltig schwitzen, aber auch wieder Salz resorbieren und sozusagen wieder aufnehmen. Und dann gibt es andere, die nehmen eben weniger zurück auf und verlieren dadurch quasi mehr Salz, netto gesprochen. Ich glaube nicht, dass Salz so, also es hilft bei der Kohlenhydrataufnahme ja, erhöht aber auch die Osmolarität des Produkts. Also alle Mineralstoffe sind ja letztlich Teilchen, die dann in der Flüssigkeit schwimmen und die Osmolarität erhöhen und damit die Wasseraufnahme etwas verschlechtern können. Je mehr Kohlenhydrate, je mehr Teilchen ich gelöst habe, je mehr Salze, umso höher die Osmolarität. Also das spielt eine Rolle. Und wir wissen heute, dass zum Beispiel, also du sprichst wahrscheinlich von Krämpfen auch oder so, dass das nicht zwingend mit Salz zu tun hat. Also es kann in manchen Fällen eine Rolle spielen, ja. Wie du gesagt hast, es gibt so diese Vielschwitzer und auch sehr salzhaltige Schwitzer, die dann extrem viel Salz verlieren. Ich weiß nicht, 1000 Milligramm pro Stunde oder so an Natrium. Das ist halt dann 2,5 Gramm Salz. Also ist ja immer die 2,5-fache Menge dann in Salz gesprochen. Das ist so das obere Limit. Es gibt aber andere, die eben sehr, sehr wenig verlieren. Und also Salz ist, wir haben schon auch große Salzdepots im Körper, die lange Zeit reichen. Ich würde mal sagen, bei Wettkämpfen so bis 4 Stunden, das sagen so die aktuellen Studien, spielt Salz keine wichtige Rolle. Bei längeren Wettkämpfen ja, aber ich würde jetzt da auch nicht übertreiben. Also Stichwort Osmolarität, brauche ich es wirklich? Ich habe Salzdepots im Körper. Welche Flüssigkeit nehme ich auf? Ich trinke ja nicht nur Wasser, sondern auch Kohlenhydrate dabei. Also eine gewisse Salzmenge ja, aber ich persönlich bin jetzt kein Befürworter von irgendwie Salztabletten oder so noch zusätzlich. Also wenn ich zum Beispiel ein Getränk habe und da ist ein Salz-Natrium-Anteil mit drin und der ist jetzt nicht übertrieben hoch, da kann man ja auch nochmal unterscheiden, brauche ich etwas mehr oder etwas weniger. Bei langen Wettkämpfen bin ich jemand, der sehr viel Salz verliert oder nicht so viel wieder aufnimmt oder rückresorbiert, oder bin ich jemand, der damit wenig Probleme hat, und da kann ich dann die Entscheidung treffen. Und dann wäre der Natriumanteil in einem Getränk irgendwo pro zum Beispiel 40 Gramm Kohlenhydrat irgendwo zwischen vielleicht 150 und 300 Milligramm oder so. Aber das ist jetzt nicht extrem viel und das reicht auf jeden Fall aus.
Ist das denn auch, weil viele supplementieren ja dann noch Salz zusätzlich im Ironman, gerade wenn es so Hitzerennen ist, hört man das immer häufiger, ey, du musst jetzt noch mehr Salz nehmen, dass du eben diese Krämpfe, du hast es angesprochen, nicht bekommst. Wenn man da jetzt überlegt, okay, ich führe jetzt noch mehr Salz rein, die Osmolarität geht hoch, ich nehme noch mehr Carbs auf, könnte ja sogar das Gegenteil passieren, dass ich einfach zu wenig Wasser auch überhaupt aufnehme und die Krämpfe vielleicht auch dann daher bedingt sind. Oder wie siehst du das generell, so dieses Thema? Bei Hitzerennen ist ja eigentlich die Wasseraufnahme noch wichtiger und man muss ja da auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht nur Carbs zuführt, sondern auch entsprechend Wasser, dass halt auch Magen-Darm-Trakt, dass alles vernünftig funktionieren kann. Kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen?
Ich würde es ganz genauso sehen, wie du es angesprochen hast. Also die Flüssigkeitsversorgung oder Neudeutsch Hydration ist das Wichtigste und das wird das als erstes zu Problemen führen. Und da sollte ich erstmal dafür sorgen. Wenn ich damit auch ein paar Kohlenhydrate aufnehmen kann, ist das umso besser, weil die brauche ich auf jeden Fall. Aber erst an dritter Stelle würde ich dann die Salze sehen. Also im Prinzip Flüssigkeit, Kohlenhydrate, Salze. Und es ist auch keine schlechte Idee, wenn ich beispielsweise mein konzentriertes Getränk am Rad dabei habe oder so, um halt die Energieversorgung abzudecken, bei jeder Möglichkeit halt bei festen Verpflegungen zum Beispiel Wasser zusätzlich zuzuführen. Also das ist sicher eine gute Idee. Beim Laufen dann sowieso. Wir haben über Kühlung haben wir schon gesprochen. Also dann je nach Begebenheit oder je nach Tagestemperatur und so. Aber das spielt dann, die Flüssigkeit spielt natürlich, wenn es 6 Grad hat und regnet, keine so große Rolle, aber bei den typischen, heißen Wettkämpfen ist die Flüssigkeit das A und O und das sollte als allererstes gelten und dann, wie gesagt, Kohlenhydrate, Salze, so vielleicht in der Reihenfolge. Die Krämpfe kommen, also das ist auch wieder relativ, also ist ziemlich individuell. Bei den meisten ist halt so diese Reizleitung etwas wie soll man das beschreiben? Also die Nerven sprechen sozusagen ein bisschen besser an und die Krampfbereitschaft ist etwas höher. Das ist dann tatsächlich auch irgendwo Veranlagung, Genetik. Die Kohlenhydratversorgung kann eine Rolle spielen. Also wenn man so richtig leer ist und dann hohe oder starke Muskelarbeit verrichtet, dann wird der Körper vermutlich auch irgendwann sagen, stopp, ich mache jetzt lieber langsam und dadurch sozusagen ein Signal setzen. Flüssigkeit, klar, also wenn du einfach flüssigkeitsverarmt bist, also ich sag mal 2-3%, 4% deines Körpergewichts verlierst an Flüssigkeit, dann wird die Krampfbereitschaft sich erhöhen. Und Salze sehe ich zum Teil ja, weil sie irgendwo auch an dieser Weiterleitung der Impulse und so beteiligt ist, aber das das spielt nicht so die entscheidende Rolle. Also wie gesagt, Hydration ist der erste Punkt und Kohlenhydrate spielen eine Rolle. Und dann ist natürlich auch so diese Vorbereitung. Also wenn ich gehe jetzt mal von einem schlechten Beispiel. Also ich war vor ein paar Wochen in Mallorca, habe da diesen Halb-Ironman angeschaut, sitzen nur so am Rande. Und es gibt wirklich Sportler, die halt mit Sandalen auf dem Rad fahren und mit dem Trekkingrad. Und ich glaube nicht, dass die im Vorfeld jetzt sich da wahnsinnig gezielt vorbereitet haben. Und da also die Vorbereitung oder einfach den Körper drauf einstellen, dass eben jetzt diese Riesenbelastung kommt, ist natürlich das A und O. Wenn ich das nie gemacht habe, dann werde ich vermutlich muskuläre Probleme oder zum Beispiel eben auch Krämpfe oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich das dann bekomme, ist dann mit Sicherheit höher. Also das ist so, es ist so nicht so eindeutig zu beantworten, aber ich würde sagen, Salze erst so im dritter, vierter Stelle oder so, die da eine Rolle spielen.
Aber lass uns doch mal ruhig ein bisschen konkret so einen Renntag besprechen. Also von mir aus könnten wir auch gerne noch 2 Tage vorher ansetzen. Also Großteil der Renns finden ja bei uns am Sonntag statt. Also lass uns einfach mal, Freitag passt ganz gut zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich meine, wir haben heute Freitag, wir sind 2 Tage vorm Start des Ironman Hamburgs. Jetzt sind die Bedingungen so, jetzt im Moment regnet es gerade, aber am Sonntag sollen es 20 Grad werden, soll trocken bleiben. Also eigentlich so genau die Bedingungen, die wir angesprochen haben. Normale nordeuropäische Bedingungen, gerade auch für Juni. Es wird definitiv kein Hitzerennen werden. Aber wenn wir jetzt mal so losgehen, 2 Tage vorher ist eigentlich so der Tag, wo die Athleten zum Großteil trainingsmäßig nicht mehr viel machen. Bei uns ist es sogar so, dass die Athleten, die wir betreuen, dass wir denen mitgeben, einfach nur mal noch ins Wasser gehen, so eine leichte Aktivierung zu machen. Aber ansonsten ist das der Tag, wo wirklich Ruhe soll und wo auch der Fokus auf Carboloading stattfinden sollte. Und dann am Tag vorher ist ja so ein bisschen Aktivierung, dann ist das Einchecken und sowas alles angelagt. Da denke ich, ist auch die Gefahr, dass man vielleicht auch ein klein bisschen zu viel essen kann. Aber da würde ich dich gerne mal fragen, wenn du jetzt Empfehlungen geben würdest, wirklich konkret auch mal Ironman. Die Athleten sind alle gut vorbereitet. Also ich gehe davon aus, Sandalen werden wir ja nicht sehen am Sonntag. Und die Vorbereitung, die rein physische, sage ich mal, hat jetzt auch bei Großteil der Athleten gestimmt. Wie würdest du jetzt empfehlen, sich 2 Tage vorher und am Tag vor dem Rennen zu ernähren?
Muss ich auch so ein bisschen ausholen. Also die grundsätzliche Empfehlung ist, das Carboloading am Tag vor dem Rennen zu machen, also in dem Fall am Samstag, im Falle, dass die Muskelglykogenspeicher nicht durch das Training massiv leer sind. Also wenn ich quasi normal trainiert habe, ich gehe jetzt mal einfach ein beliebiges Beispiel, ich habe vielleicht Mittwoch so den letzten großen Reiz gesetzt oder so, bin vielleicht Donnerstag nochmal locker irgendwie Rad gefahren oder so, aber ich habe mich dann nicht komplett entleert. Das heißt, die Glykogenspeicher sind gut gefüllt. Dann brauche ich tatsächlich nicht 2 Tage zu loaden, sondern dann reicht dieser Samstag, wenn ich da gezielt meine Muskelglykogenspeicher auffülle, aus, um den Wettkampf am Sonntag erfolgreich zu beginnen oder zu beenden im Idealfall oder also in dem Fall mit vollen Speichern zu starten. Was ich aber machen würde, ist, dass ich an der Art der Nahrungsauswahl, da würde ich dran arbeiten. Also es ist schon so, dass für solche Eintageswettkämpfe, wo es um die, ja, darum geht, dass ich möglichst wenig Probleme in irgendeiner Form mit Magen-Darm-Trakt habe. Also ich würde auf jeden Fall die Ballaststoffzufuhr in den Tagen vor dem Wettkampf reduzieren. Damit kann man am Freitag beginnen. Das heißt, ich würde, da geht es jetzt auch nicht um, wie gesund soll ich essen, das kann man jetzt für die 3 Tage machen, sondern wie kann ich das meiste, was Performance angeht, rausholen. Und da würde ich tatsächlich Dinge wie Salate, Vollkornprodukte, Gemüse mit hohem Ballaststoffanteil rausnehmen. Selbst Kartoffeln und sowas haben schon zu viel Ballaststoffe, auch Haferflocken und sowas, das würde ich reduzieren und würde tatsächlich den Fokus legen auf leicht verdauliches, kohlenhydratreiches Essen. Wie gesagt, ich muss jetzt nicht super high loaden an dem Freitag, wenn wir vom Sonntag ausgehen als Wettkampftag, sondern ganz normal. Vielleicht kann man in der Früh noch ein Porridge essen, das wäre dann die letzte ballaststoffhaltige Mahlzeit. Mittags isst man dann schon irgendwie Reis mit gedünsteten Karotten und Fleisch oder Fisch. und abends irgendwie eine pürierte Gemüsesuppe mit Nudeln, dann auch keine Vollkornnudeln und vielleicht Parmesankäse oder so. Und als Snacks nimmt man vielleicht schon etwas, was so in die Richtung Wettkampfverpflegung für Sonntag geht. Also wir haben über das Mango-Gel mal gesprochen oder wie gesagt, da geht es nicht um super gesund, sondern einfach leicht verdaulich, ballaststoffarm und schon kohlenhydratreich, aber jetzt nicht übertrieben loadend. Und das zieht man dann am Samstag durch. Also da bleibt man bei diesem Low Fiber, Low Fat, nicht zu viel Proteine. Aber da würde ich dann schon hochgehen. Also es gibt schon Untersuchungen, die belegen, dass wenn ich eben nicht mit verarmten Glykogenspeichern sozusagen in das Wochenende gehe, wovon wir mal ausgehen, dass für so einen Wettkampf etwa 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen werden. Also wenn ich jetzt einen typischen Athleten nehme mit 75 Kilo, dann sind es eben 750 Gramm Kohlenhydrate. Das ist viel.
Wenn ich eine das ist richtig viel.
Wenn ich eine typische Athletin nehme, dann sind es eben vielleicht bei 60 Kilo 600 Gramm. Aber die sollte ich dann tatsächlich haben. Und da muss ich mir halt irgendwie so eine Strategie zurechtlegen. Also was man zum Beispiel machen kann, wie gesagt, ganz einfach. Und da geht es auch nicht um gesund oder so, sondern ich koche mir zum Beispiel zum Frühstück. Wie gesagt, das ist schon ein bisschen extrem, aber es ist ja auch eine extreme Herausforderung. Ich koche mir zum Beispiel 500 Gramm, also Trockengewicht Reis, ganz normalen Basmati-Reis zum Beispiel. Und dann habe ich schon mal so 400 Gramm Kohlenhydrate. Und die esse ich sozusagen in kleinen Portionen verteilt über den Tag, vielleicht zum Frühstück, Mittag und Abend und zwischendurch nochmal. Dann mit anderen Komponenten, also zum Beispiel ein bisschen Marmelade oder Honig. Dann koche ich mir vielleicht noch gedünstete Karotten dazu. Dann habe ich zum Frühstück vielleicht ein Ei, mittags ein kleines Stück Fisch und abends irgendwie, ich sage jetzt mal irgendwas, Mozzarella-Käse oder so. Gut, und dann habe ich vielleicht so auf diesem Weg so knapp 500 Gramm Kohlenhydrate und dann je nach Training, je nach Ziel für den Tag an Kohlenhydraten, kann ich einen Teil davon noch bei der Aktivierung zuführen. Im Idealfall natürlich über das Getränk oder das Produkt, das ich dann auch am Sonntag nutze. Ich würde auch an so einem Tag dann einen Shake, also einen Recovery-Shake nach dem Training nehmen. Dann hat man vielleicht nochmal so 120, 150 Gramm. Dann wären wir in unserem Beispiel schon bei 650 Gramm. Und dann kann man den Rest dann noch über Snacks auffüllen. Also dann auch da leicht verdauliches, vielleicht ein Baguette mit Honig oder so oder ein bisschen Nussbutter. Wären dann auch ein paar Ballaststoffe, aber es ist dann also auch okay. Vielleicht ein Riegel oder so, der nicht zu ballaststoffreich ist. Und so kommt man dann ganz gut auf die Menge. Wie gesagt, ohne zu viel Ballaststoffe, ohne zu viel Fett, ohne zu viel Protein zuzuführen. Und für den einen Tag ist das gut machbar. Und dann startet man auf jeden Fall mit vollen Glykogenspeichern in den Wettkampftag. Am Wettkampftag selbst ist natürlich dann, bitte berichtigt mich, aber in der Regel sehr früh Start, also 7 oder genau, so.
Ja. Korrekt,
ja. 7 Uhr. Mittlerweile teilweise sogar noch früher. Ich glaube, in Hamburg geht die Gun um 6.30 Uhr bei den, oder 6.15 Uhr sogar bei den Profiathleten, 6.30 Uhr dann bei den Amateuren.
Ja. Also da macht es aus meiner Sicht jetzt keinen Sinn, noch ein Riesenfrühstück zuzuführen und auch auf keinen Fall dann deshalb, also manche machen das, aber ich würde das nicht machen, dann 3,5 Stunden vorher aufstehen oder so, sondern da reicht es dann sicher, wenn man sagt, ich habe, sagen wir mal, 6.30 Uhr ist Start, dass man 4.30 Uhr aufsteht, eine Kleinigkeit isst. Das sollte man vielleicht im Vorfeld auch ausprobiert haben, was einem da bekommt. Aber das müssen dann keine großen Riesenmengen mehr an Kohlenhydraten sein. Das könnte etwas, nochmal ein bisschen Reis sein, mit vielleicht ein bisschen Marmelade oder Honig, vielleicht ein weiches Ei dazu. Also ein paar Proteine würde ich da auch zuführen, wenn das möglich ist. Manche mögen vielleicht auch einen Joghurt oder so. Und das reicht dann auch. Vielleicht kann man dann beim Warmmachen noch ein bisschen Kohlenhydratgetränk zuführen. Aber dieses Loading, das findet letztlich, wie gesagt, schon über die Woche statt, dass ich halt die Speicher immer wieder auffülle. Zumindest Mittwoch, Donnerstag, dass ich mich da kohlenhydratreich ernähre. Freitag gehe ich mit den Ballaststoffen runter und Samstag mache ich so dieses, ich sag mal, krasse oder richtig ausgiebige Carboloading mit zum Beispiel 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also offiziell sagt man 8 bis 10 für so einen langen Wettkampf würde ich schon an die obere Grenze gehen. Und nachdem man halt da wirklich wenig Ballaststoffe zuführt, ist das auch verdauungstechnisch gut machbar. Wie gesagt, da geht es nicht um gesund, sondern einfach, wie kriege ich das in den Körper rein, ohne da jetzt viel zu trainieren, weil das Training selbst ist ja auch immer eine gute Möglichkeit, da viel Kohlenhydrate während des Trainings zuzuführen. Aber wenn ich da, weiß nicht, eine Stunde, eineinhalb eine Aktivierung habe, kann ich ja da auch 60, 80 Gramm Kohlenhydrate zuführen, dann im Shake danach auch nochmal so viel. Und dann kommt man da eigentlich ganz gut hin auf die Menge.
Bei den Athleten ist es jetzt in den letzten Jahren gerade sehr hip geworden, das Ganze über Gummibärchen und Fanta zuzuführen, die Kohlenhydrate am Tag vorm Wettkampf. Was sagst du dazu?
Ja, also vielleicht so als Snack kann man das schon machen. Ich bin schon eher ein Fan davon, das in Form von komplexen Kohlenhydraten zu machen. Also Reis bietet sich da an oder ein bisschen Brot. Ja, also ich weiß nicht, ob es da tatsächlich Zahlen gibt, ob das einen riesen Unterschied macht, in welcher Form ich die Kohlenhydrate aufnehme. Wie gesagt, an dem Tag geht es nicht um super gesund, aber ich würde das schon über echtes Essen machen. Ja. Und wie gesagt, zwischendurch ein paar Gummibärchen oder ein süßes Getränk ist sicher auch okay. Aber ausschließlich würde ich das nicht machen. Ich habe ja schon auch so die Geschichte, also gerade bei diesen zwei Beispielen mit Gummibärchen und Fanta, das ist ja im Prinzip Glucose-Fructose-Sirup. Das heißt, ein Anteil von Glucose zu Fructose von 1:1. Mhm. Wie gesagt, das ist jetzt einfach mal so nachgedacht. Ob das ganz genau 1:1 ist, weiß ich nicht. Aber in der Regel ist das eben relativ fructosereich. Und die Fructose kann ich außerhalb der Belastung ja auch nur zu einer gewissen Menge sozusagen speichern. Das heißt, die Leber nimmt die Fructose auf. Das ist wichtig und die brauche ich auch. Aber wenn die voll ist, dann ist auch genug. Und da ist dann Glucose in Form von Stärke, also Reis zum Beispiel oder Brot, zum Carboloading in diesem Ausmaß besser geeignet.
Ja, super interessant und gut zu wissen, dass man nicht nur auf die Quelle Gummitierchen setzen sollte.
Und wie gesagt, es ist nichts dagegen zu sagen, das auch zu ergänzen damit. Mhm. Ich würde jetzt da vielleicht keine zwei Tüten nehmen, aber einfach um auf diese Menge zu kommen, muss man schon schauen, dass man das irgendwie reinbekommt. Und etwas süß ist in so einem Fall auch okay. In meinen Augen aber nicht ausschließlich.
Ich finde gerade, bevor wir gleich mal fürs Race, wenn wir da direkt einsteigen, da können wir gleich mal zwei so Beispiele machen. Da würde ich einfach mal nehmen, die du eben angesprochen hast, mit irgendwie zwei Athleten, einmal einen männlichen, vielleicht einmal einen weiblichen mit so 75 und einmal 60 Kilo. Mhm. Und dementsprechend auch unterschiedliche Wattwerte, die getreten werden. Mhm. Aber bevor wir da gleich reingehen, einmal und zwei konkrete Beispiele machen. Du hast gerade so dieses Verhältnis angesprochen, Glucose, Fructose. Das ist ja auch immer bei jetzt, egal ob du Gels, Drinks hast oder so ein interessantes Thema. Und jeder Hersteller hat da unterschiedliche Zusammensetzungen. Gibt's da irgendwie so aus deiner Sicht diese eine Formel, die jetzt am besten ist? Oder sollte man vielleicht sogar im Wettkampf irgendwie ein Gel mit einer anderen Zusammensetzung nutzen plus ein Getränk mit wieder einer anderen Zusammensetzung, dass man da auch so im Wettkampf variiert? Oder ist da so, okay, wenn man für sich das gefunden hat, was funktioniert, das den ganzen Wettkampf durchziehen? Oder wie ist da die Empfehlung von deiner Seite?
Also kommt auch wieder darauf an. Wenn ich halt mit 60, 70 Gramm arbeite pro Stunde, dann spielt die Zusammensetzung keine große Rolle. Also dann kann ich mit zum Beispiel glukosebasiertem Sportgetränk oder Gel komme ich da gut klar. Also wir haben ja diese verschiedenen Transporter im Darm, also den S-Glut-1 und den Glut-5. S-Glut-1 ist für Glukose, Glut-5 ist für Fructose. Und beide können bestimmte Mengen dieser Monosaccharide aufnehmen. Vermutlich, das ist auch wieder individuell und so genau wissen wir es nicht, weil das sehr, sehr schwer zu messen ist, aber viele Studien zeigen, dass dieses Glucose mit 60 Gramm gut klappt und die Fructose vielleicht ein bisschen weniger, aber auch bis zu 60 Gramm und daher kommen diese 120 Gramm. Das heißt, wenn ich das Ziel habe, mit 80 Gramm pro Stunde zu fuelen oder mich damit zu verpflegen, vielleicht ich gehe jetzt mal von einer von einer Hobbysportlerin aus oder so, die vielleicht auch eben nicht, die haben wir ja schon besprochen, nicht diese 120 Gramm braucht und das auch keinen Sinn macht. Wenn die jetzt sagt, sie will auf dem Rad mit 80 Gramm und beim Laufen mit 50 bis 60 Gramm sich verpflegen pro Stunde, dann ist die Zusammensetzung nicht so entscheidend. Das heißt, dann brauche ich keine speziellen Mischungen. Es gibt ja mittlerweile zum Beispiel dieses 1 zu 0,8, also dass ich im Prinzip ein Teil Glucose habe und fast einen ganzen Teil, also 0,8 Teile Fructose dazu. Für so eine Sportlerin wäre sicher auch ein 5 zu 1 Mischung absolut okay. Wenn ich aber jetzt diesen 75 Kilo Profi-Athleten habe, der eben, wir haben ja von diesem...
Fährt 300 Watt,
hat einen riesen Energieumsatz und der sagt, okay, ich will auf die 120 Gramm gehen. Das heißt, er kann, das ist eben die Annahme, er kann 60 bis 70 Gramm Glucose über sein S-Glut-1 aufnehmen und eben etwas weniger Fructose, ist auch mit dem 1 zu 0,8 dann Rechnung getragen. So kommt er auf die 120 Gramm. Beim Laufen gehen 120 Gramm vermutlich nicht. Also da ist er vielleicht eher bei 80 bis 100 Gramm. Und da wäre dann zum Beispiel eine 2 zu 1 Mischung auch einwandfrei oder vielleicht sogar eine 3 zu 1 Mischung. Ich glaube nicht, dass man das ganze Rennen, das ist meine Meinung, konstant durchziehen muss. Und man könnte, um deine Frage zu beantworten, auch durchaus sagen, okay, auf dem Rad arbeite ich mich 1 zu 0,8 und beim Laufen gehe ich auf 2 oder 3 zu 1. Es spricht aber auch nichts dagegen, beides also immer mit 1 zu 0,8 durchzuziehen. Oder auch nur 2 zu 1, wenn ich sage, ich will 110 Gramm. Also es ist schon so, dass man mit 110 Gramm und 2 zu 1 zum Beispiel auch noch in der oder 100 bis 110 Gramm gut klarkommt. Wenn man sehr, sehr hoch gehen möchte, 120 Gramm, dann ist vermutlich das 1 zu 0,8. Wenn ich auf 70, 80 Gramm gehe, dann spielt es keine so entscheidende Rolle. Und so würde ich das sehen. Ja.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ja, ist es denn so, dass einer der Transporter besser funktioniert oder effizienter funktioniert, dass man jetzt sagt zum Beispiel, wo du hast öfter über das Laufen gesprochen, der Darm ist in Bewegung, die Aufnahme ist erschwert, ist es dann sinnvoller irgendwie in eine Richtung zu gehen? Also zum Beispiel, wenn man sagt jetzt, da ist es schwieriger, beim Laufen gehe ich dann eher Richtung Glucose oder Richtung Fructose im Verhältnis, gibt es da einen Vorteil von einem Kanal, nenne ich es jetzt einfach mal für allen einfach dargestellt?
Schwierig zu beantworten. Also ich glaube, dass in der Regel der Glucose etwas besser funktioniert bei den meisten Menschen, weil einfach die Ernährung nicht so extrem fruktosereich ist und der Körper sich natürlich an alles anpasst. Der zweite Punkt bei Fructose ist halt, wir haben ja bei Glucose in der Regel so die Quelle eigentlich bei den meisten Sportgetränken oder Gels, das ist ja Maltodextrin. Und Maltodextrin ist von der Osmolarität, das heißt im Prinzip ist geringer, weil ich ja viele Glukosemoleküle in einer Kette oder in einer Kugel, da gibt es verschiedene Strukturen, zusammengepackt habe. Und das im Prinzip, muss man sich vorstellen, der Körper oder in der Flüssigkeit gilt es wie ein Teilchen. Und die Fructose ist halt nicht in langen Ketten, sondern ist quasi eine Fructose-Teilchen ist ein gelöstes Teilchen und damit ist die Osmolarität von der Flüssigkeit, die sehr viel Fructose enthält, etwas höher. Und von dem her ist es vermutlich gerade beim Laufen keine schlechte Idee, wenn ich jetzt nicht auf maximale Menge gehe, eher auf diese zum Beispiel Maltodextrine mit nicht zu viel Fructose zu setzen. Also das wäre sozusagen das High-End, die High-End-Planung, dass man sagt, okay, ja. Da gehe ich vielleicht auf 80 Gramm pro Stunde und nehme, ich sage jetzt mal irgendwas, 60 Gramm Maltodextrin und 20 Gramm Fructose pro Stunde oder eine 2 zu 1 Mischung oder so und dann, das wäre jetzt 3 zu 1 habe das dann optimal sozusagen kombiniert, Rad, Lauf. Und wenn es sehr heiß ist, dann würde ich auch eher, hat man ja vorher, da spielt die Flüssigkeitsversorgung eine große Rolle, sprich Osmolarität, das Getränk sollte nicht zu hoch sein, dann würde ich eher mit der Fructose nicht ganz so hoch gehen.
Aber lass uns doch mal ruhig auf die Produkte von euch eingehen. Ich meine, mittlerweile nutzen wirklich sehr, sehr viele die Produkte. ich persönlich bezeichne immer, da habe ich mit Nick auch drüber gealbert, weil ich dieses Jahr das Graveln endlich für mich entdeckt habe und im Winter das Ganze dann immer mit Race Cup gemacht habe und das Ganze als Kerosin bezeichnet habe. Also das ist, finde ich, wirklich so ein Zeug, was einfach funktioniert, wo man so zu so einem kleinen Düsenjet wird, was jetzt auch bei uns konkret sehr, sehr viele Athleten beim Radfahren benutzen werden. Aber lass uns ruhig nochmal vielleicht vorher ansetzen. Also wir haben es eingangs gesagt, 15 Minuten vorher, 10 Minuten vorher hast du gesagt, wäre vielleicht sogar noch besser, ist in der Regel beim Ironman durchführbar. Man könnte sich als Profiathlet nach dem Einschwimmen, kurz bevor man sich an den Start stellt, nochmal 10 Minuten vorher ein Gel nehmen, um den Blutzuckerspiegel entsprechend anzusprechen. Die Amateure können das Gel dabei haben und können dann, bevor sie 10 Minuten ins Wasser gelassen werden, beim Rolling Start auch 10 Minuten vorher noch ein Gel nehmen. Würdest du da eins mit Koffein empfehlen oder eins ohne Koffein empfehlen? Oder würdest du sagen, das ist relativ egal oder davon abhängig, ob man es gewöhnt ist oder nicht?
Ja, ich würde sagen, letzteres. Man muss das im Vorfeld ausprobieren. Koffein ist schon ein wirksames Supplement und erhöht so ein bisschen die Bereitschaft, sich zu quälen vielleicht. Ich meine, wir kennen das. Erhöht vermutlich auch so den Durchhaltewillen. Die Frage ist halt, ob ich es schon beim Schwimmen haben will oder erst später darauf setze. Das Thema ist ja auch immer, ich meine, es ist ein sehr langer Wettkampf. Will ich am Anfang schon so mich so mega pushen oder will ich da eher so ein bisschen mit den Reserven haushalten? Vielleicht auch ein bisschen möglichst effizient und nicht so viel Energie verpuffen. Also das muss man sich fragen. Oder will man halt eine super Schwimmzeit hinlegen und will da viel rausholen, dann ja. Wenn nicht und man will eher dann ja auf eine super Gesamtzeit abzielen, dann würde ich sie ja später erst einsetzen. Würde ich jetzt so machen.
Okay.
Gegen das Gel kurz vorm Start ist nichts einzuwenden. Andererseits sollten die Speicher ja voll sein. Wenn man jetzt Schwierigkeiten hat, da vor am Start noch viel zu essen, dann gerade sollten die Leberglykogenspeicher voll sein und da ist Fructose sozusagen sehr dienlich, um das Leberglykogen aufzufüllen. Wenn man dann so ein typisches, um jetzt über die Produkte zu sprechen, mache ich jetzt nicht so gern, aber können wir ja trotzdem jetzt mal machen. Wenn man da das Gel 40 nimmt, das ist zum Beispiel, das ist jetzt 2:1, wir bringen jetzt auch Gels mit 1:0,8. Also das 2:1 wäre da gut geeignet. Dann hat man Fructose dabei, man hat Glucose, man hat gleich sozusagen die Transporter, die man später dann auch im Wettkampf nutzen will, aktiviert. Man füllt dann noch so ein bisschen nach und das kann man schon machen. Ob Koffein ja oder nein, wie gesagt, muss man individuell sehen. Ich würde es prinzipiell, wenn ich auf eine möglichst gute Leistung im gesamten Wettkampf gehe, eher erst beim Laufen oder so einsetzen.
Okay, und dann schwimmt man in der Regel, sage ich jetzt einfach mal, Stunde 5, Stunde 10, die Amateure, Topathleten natürlich eher so um die 50 Minuten, aber die, kann man sagen, sind mittlerweile so gut beraten, ich glaube, da die können wir so ein bisschen außen vor lassen, also sprich, die Amateure sind so nach 70 Minuten an ihrem Fahrrad, 75 Minuten vielleicht sogar, und dann ist ja das große Problem immer, dass beim Triathlon entweder du willst deine Kohlenhydrate selber zuführen, dann bist du ja auch tatsächlich räumlich ein bisschen eingeschränkt, weil du hast in der Regel, klar, mittlerweile sind nahezu alle Top-Zeitfahrräder so konzipiert, dass du einen relativ großen Tank hast oder auch die Möglichkeit hast, einen Liter, vielleicht sogar 1,5 Liter mitzunehmen. Ansonsten ist es schwierig. Was würdest du da dann konkret empfehlen? Und sprich auch ruhig mal, also wie gesagt, ich finde, du kannst ruhig auch die Produkte nennen, die ihr benutzt, weil viele werden die Produkte auch nutzen. Also Race Carb oder womit würdest du dann konkret arbeiten?
Ja, also im Fall des Hobbyathleten tatsächlich ja. Ich habe da, also so wurde das Produkt ja auch entwickelt oder das ist die Idee dahinter. Im Prinzip rechne ich mir meine Kohlenhydratzufuhr aus. Also ich sage jetzt mal einen Mittelwert. Ich nehme 100 Gramm pro Stunde. Ich bin 5 Stunden unterwegs, nur als Beispiel für einen guten Hobbyathleten. Und also ich will 500 Gramm Kohlenhydrate auf dem Rad zuführen. Und im Prinzip entspräche das dann etwas mehr als 600 Gramm von diesem Race Cup. Der Kohlenhydratanteil liegt bei knapp 80%. Eben in der Mischung aus Glucose und Fructose. Und dann wiege ich mir das ab. Das hat in der Regel in der Es hängt dann wieder vom Rad ab, wie, was für ein Flaschenhalter und so ist da dran. Aber im Prinzip hat es Platz, weil das sehr kompakt ist, in so einer kleinen 0,5er Flasche. Das fülle ich dann mit ein bisschen Wasser auf, also etwa 10-15% Wasser, schüttel das sehr gut durch, dann, damit sich das komplett löst. Und wenn das einmal gelöst ist, dann bleibt es auch gelöst. Und je heißer es ist, umso weniger muss ich letztlich verdünnen, weil das flüssig an sich bleibt. Wenn es kühl ist, dann brauche ich schon ein bisschen mehr Flüssigkeit, um das also flüssig zu halten. Und diese Menge, also diese 500 Gramm Kohlenhydrat oder diese gut 600 Gramm Race Carb, die nehme ich einfach dann in kleinen Portionen auf dem Rad verteilt gleichmäßig in diesen 5 Stunden auf. Und das ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt genau das in der Menge zu dem und dem bis zu dem und dem Zeitpunkt auf, sondern ich würde das so ein bisschen abhängig machen auch von der Rennsituation. Also habe ich da freie Fahrt, ist es sehr kurvig, geht's hoch, runter oder so. Also das ist, ich würde schon am Anfang eine gute Menge zuführen, weil ich ja im Schwimmen nichts zugeführt habe, und das dann aber in kleinen Portionen verteilt bis zum Ende des Radsplits zuführen. Und in der zweiten Flasche oder wie du gesagt hast, in dem Tank oder so, würde ich ein dünnes Getränk empfehlen, vielleicht Fast Carb 2:1 Mischung oder Power Carb mit einer 4:1 Mischung, einfach um hauptsächlich Flüssigkeit zuzuführen, vielleicht das nicht zu dick anzumischen, also eher so auf 4-5% oder so. Also wenn ich sage, ich habe einen 1,5-Liter Tank, dann sind das bei 4% eben nur 60 Gramm Kohlenhydrate, und das könnte ich dann letztlich von dem Race Carb wieder abziehen, aber also realistisch trinke ich das vielleicht auch nicht ganz bis zum letzten Schluck aus also weder das noch das Race Carb. Von dem her ist dann so ein bisschen mehr sicher kein Fehler. Und dann habe ich da schon mal so eine Unabhängigkeit. Das heißt, ich muss mich nicht irgendwo kümmern um eine Verpflegung von draußen, sondern habe alles am Rad, habe auch viel Flüssigkeit am Rad über diese 1,5 Liter in dem Beispiel. Wenn es sehr warm ist, würde ich trotzdem noch versuchen, von draußen irgendwie an Wasser zu kommen. Und wer sehr salzhaltig schwitzt, oder da hat man ja auch schon das Thema, wer da Angst hat, viel Salz zu brauchen oder so, der kann sich in das Race Carb einfach noch, also es ist jetzt nicht sehr salzhaltig, einfach um da Optionen offen zu lassen, aber der könnte da noch etwas Salz zufügen oder eben entsprechend das Getränk dann als Heat-Variante zum Beispiel wählen. Also das zusätzliche Getränk. Und so kommt man auf dem Rad eigentlich gut klar. Und wie gesagt, wenn es 120 Gramm sind, ist es entsprechend mehr. Wenn ich schneller unterwegs bin, das ist vielleicht dann, also einfach individuell arbeiten. Wenn ich länger unterwegs bin, vielleicht auch nur auf 80 Gramm ziele, ist es vielleicht am Schluss die gleiche Menge.
Genau, das wollte ich gerade erzählen. Jetzt werden wahrscheinlich einige die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ja gut, 5 Stunden, das ist schon ein sehr, sehr guter Amateur. Viele werden vermutlich auch im Bereich zwischen 5:30 und 6 Stunden unterwegs sein. Aber du hast es eben schon vorweggenommen. Denen würdest du jetzt auch nicht empfehlen, 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zuzuführen, weil sie halt auch nicht mit 250 oder 270 Watt durch die Gegend fahren, sondern nur mit 170, 180, 190 Watt. Und dementsprechend ist es dann kein Problem, von 100 Gramm runter zu gehen auf 80 Gramm. Aber ich würde gerne nochmal auf das Trinken da würde ich gerne nochmal nachhaken, wenn wir jetzt wirklich einfach wieder diesen Athleten nehmen, der 5 Stunden fährt, und wir haben jetzt die Bedingungen von Sonntag, 20 Grad Außentemperatur, mäßiger Wind. Du hast jetzt die Kohlenhydratmenge angesprochen, hast halt auch noch ein Getränk mit roundabout 1 Liter, entweder Fast Carb oder Race Carb, aber da würdest du doch trotzdem aber trotzdem doch zusätzlich noch mindestens, ja, was würdest du an Getränkemenge von außen über Wasser noch zuführen? Also ich sag jetzt mal, auf 0,7 bis 0,8 Liter Flüssigkeit pro Stunde sollte man doch schon versuchen zu kommen bei solchen Außentemperaturen.
Ganz genau, würde ich auch so sehen. Also wir hatten ja als Beispiel, glaube ich, die 1,5-Liter Tank und eben dieses halbe, circa halbe Liter Race Carb, dann sind wir bei 2 Liter. Das würde dann etwa für roundabout 3 Stunden reichen. Und dann brauche ich eben noch 1,5-2 Liter zusätzlich an Flüssigkeit. Das wäre das Ziel. Ja. Und wie gesagt, gerade wenn ich viel schwitze, 20 Grad ist ja schon relativ warm, Dann brauche ich das auch. Also, und das ist auch das Wichtigste. Also die Flüssigkeit sollte ich auf jeden Fall zuführen. Und ich würde dann in dem Fall auch nicht irgendwie experimentieren mit anderen Getränken von draußen oder so. Mit häufig sind ja, ist jetzt einfach mal meine persönliche Meinung, häufig sind ja so Mineralstofftabletten oder so aufgelöst, wo man nicht genau weiß, was ist da drin. Da sind vielleicht Süßstoffe drin oder zu viel Magnesium oder so. Und das kann durchaus Probleme machen, wenn ich das nicht gewohnt bin. Ich würde dann einfach Wasser trinken und versuchen halt, wenn ich weiß, okay, ich brauche viel Salz, hat man ja auch schon diskutiert, ist nicht zwingend so der Punkt häufig, aber ich brauche eben vielleicht mehr Salz als jemand anders, dann sollte ich das halt schon in meinen Getränken, die ich am Rad habe, drin haben. Und dann eben
Noch mal
das von
eine.
draußen, die Flüssigkeit soll dann tatsächlich Wasser sein. Ist jetzt so würde es ich machen. Ne?
Dazu nochmal eine konkrete Frage. Wir haben jetzt über 20 Grad Außentemperatur gesprochen. Erhöht sich die Flüssigkeitsmenge, die du jetzt empfehlen würdest, an Wasser, was man noch dazu nimmt, nochmal deutlich, wenn es jetzt beispielsweise 30 Grad
Ja,
Außentemperatur
klar.
hätte? Also wenn man,
Auf jeden Fall,
kann man
ja.
so sagen, um wie viel ungefähr oder was da Empfehlungen wären?
Ja gut, irgendwann kannst du halt auch ist die Menge halt logistisch begrenzt, vermutlich. Aber dann geht man schon so in Richtung 1 Liter, 1,2 oder so. Ich kenne halt aus dem Profi-Radsport haben wir Vuelta oder so, haben wir teilweise 2 Liter pro Stunde, die
Boah.
die Fahrer trinken. Ist halt auch mehr so diese wechselnde extreme Belastung, die stehen auf dem Berg drin, wo es halt die Hitze nochmal sozusagen mehr Effekt hat. Aber ja, ein Liter oder vielleicht auch etwas mehr brauch ich dann schon.
Ja.
Kommen wir in dem Fall auch mal auf das Thema Cooling von außen zu sprechen. Das ist ja auch etwas, wo du dich einfach aufgrund der Teamsituation viel mit auseinandersetzen wirst, gehe ich von aus. Arbeitest ja auch sehr eng mit Dan zusammen, Dan Lorang, den viele Triathleten natürlich als Trainer von Lucy Charles, Anna Haug und ehemals Jan Frodeno, Fred Funk, immer noch aktuell, kennen. Und Cooling, das hat ja in den letzten Jahren auch extrem an Bedeutung gewonnen, also diese Körperkerntemperatur niedrig zu halten. Wenn wir jetzt so normale Bedingungen wie am Wochenende 20 Grad nehmen, würdest du da auch schon sagen, dass es Sinn macht, so ab 10, 11 Uhr, wenn die Temperatur dann halt diese 20 Grad erreicht hat, an den Verpflegungsstellen Wasserflaschen zuzunehmen, um auch den Körper oder abzuspritzen, kühl zu halten, die Beine, den Korpus? Oder würdest du sagen, da muss die Temperatur doch schon jenseits der 20 eher so 25 bis 30 Grad sein?
Ja, also wir sehen schon einen Anstieg der Körperkerntemperatur, auch ein bisschen oder nicht ein bisschen, sondern wir sehen das natürlich auch leistungsabhängig. Das heißt, je mehr Leistung ich produziere, umso mehr Wärme produziere ich und das spielt eine Rolle. Also andererseits fahr ich bei höherer Leistung schneller, das kühlt auch wieder mehr. Sorry, jetzt habe ich arbeiten die Elektrik im Hintergrund, aber ihr könnt mich hoffentlich noch hören.
Ja, alles klar.
Wir hören dich, alles kein
Ja.
Problem.
Und es ist sehr umstritten, ob die Kühlung von draußen über Wasser wirklich funktioniert. Also was wir wissen, ist, dass eine Kühlung zum Beispiel über die Handfläche funktioniert, also dann wirklich über Eis oder eben über den Mund, über so Slushes oder Eisgels oder so. Das hat einen Effekt und das kann was bringen. 20, 25 Grad ist schon für mich warm und ich glaube schon, ohne das jetzt wissenschaftlich genau belegen zu können, aber ich glaube schon, dass es auch ab dieser Temperatur schon Sinn machen kann. Weil natürlich ein Anstieg der Körperkerntemperatur schon die Leistung reduzieren kann.
Aber das ist ja dann zum Beispiel auch eine super interessante Geschichte eigentlich, dass, wenn ich jetzt überlege, bei einem Ironman-Rennen oder so, wenn Eigenverpflegung erlaubt ist, und man hat irgendwie einen Supporter mit einer Kühltruhe an der Verpflegungsstelle stehen, drückt einen so ein Eisgel, so ein Slushgel in die Hand. Das halte ich erst ein bisschen in der Handinnenfläche, kann darüber kühlen. Und wenn ich es dann zuführe über den Mund nochmal, kann das ja dann schon einen richtig, richtig großen Effekt auch haben, wenn es ein Hitzerennen ist.
Absolut, ja. Und deswegen wird es ja auch gemacht oder wird auch mit Eiswürfeln gemacht in Hawaii. Da wird ein Eingangsgespräch drüber gesprochen. Ja, klar. Also das ist ja auch mit die einzige Möglichkeit, die ich habe. Also während des Rennens. Und dann würde ich das auch wahrnehmen. Absolut.
Macht es auch Sinn auf Hawaii, wenn ich mir dann Eiswürfel schnapp und den in den Mund steck? Bis zur nächsten Verpflegungsstelle?
Absolut, ja. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Würde ich machen, ja.
sieht dann vielleicht ein bisschen komisch aus und mit dem Luftholen muss man dann auch so ein bisschen
Nasenatmung.
Stimmt, genau. Ich laufe einfach so schnell, dass ich noch durch die Nase atmen kann, aber ob es dann noch was bringt. Ja, und dann haben wir die 180 Kilometer beim Radfahren absolviert. Und dann geht's in die Wechselzone. Das Ganze möglichst in Ruhe absolvieren. Also das ist auch immer so ein Tipp, den ich sehr, sehr gerne den Athleten weitergebe. In den geringsten Fällen geht es darum, im zweiten Wechsel irgendwie 10, 15 Sekunden rauszuholen. Also selbst die Profis sind da mittlerweile sehr routiniert, lassen sich ein bisschen Zeit. Ist auch, finde ich, ein ganz guter Zeitpunkt, so nach 6,5 Stunden Renndauer mal so ein bisschen kurz runterzukommen. Also man muss sich da jetzt nicht viel Zeit lassen, aber ich finde, Hektik ist im zweiten Wechsel immer so ein bisschen fehl am Platze, da kann man mal so ein bisschen runterkommen, sich auch mental aufs Laufen einstellen. Und dann hast du es gesagt, ganz klarer Fokus liegt dann darauf, die Kohlenhydratmenge so ein bisschen zu reduzieren oder auch gewaltig zu reduzieren, 20-30% runterzugehen, weil jetzt halt einfach aufgrund der Auf- und Abbewegung des Laufens der Magen-Darm-Trakt ja andere Arbeit verrichten muss oder in Bewegung arbeiten muss. Vorher beim Radfahren ist es doch eher so ein bisschen ruhiger. Würdest du denn beim Produkt jetzt, also Race Carb ist jetzt ja schwieriger mitzunehmen, die wenigsten laufen gerne mit so einem Gürtel, wo man das ja rein theoretisch über die Flaschen machen könnte, aber dann hat man halt auch einfach 500 Gramm an Gewicht, die man, oder 300 Gramm an Gewicht, die man mitführen muss. Da sind, denke ich, Gels schon praktikabler.
Ja, würde ich auch so sehen. Also man kann dann gut mit Gels arbeiten. Die Menge, wie du gesagt hast, ist etwas geringer. Bleiben wir mal beim Hobbyathleten, dann sind wir vielleicht bei 60 bis 80 Gramm pro Stunde.
Also aber würdest du 80 Gramm, entschuldige, dass ich reinhack, 80 Gramm würdest du noch als tolerierbar empfehlen? Weil das ist, finde ich, schon so eine Menge, die beim Laufen schon eher oberes Limit. Oder ich würde jetzt tatsächlich dem Hobbyläufer eher so um die 60 Gramm empfehlen.
Gut, dann bleiben wir bei den 60 Gramm.
Ja, du bist der Experte, ich.
Ja, es ist halt sehr schwer, jetzt eine genaue Zahl zu nennen, weil, wie gesagt, es ist individuell. Ich muss das vorher ausprobiert haben. Es ist nicht jeder gleich. Es kommt auf die Temperatur an. Beim Laufen habe ich vielleicht auch etwas, so dieses Hitzegefühl ist einfach größer. Also ich habe beim Radfahren natürlich schon die deutlich höhere Geschwindigkeit und damit auch mehr Kühlung durch ein Fahrtwind. Das habe ich beim Laufen nicht. Dann kommt es auf die Laufstrecke an. Ja, wie gesagt, auf das Tempo, wie hoch ist der tatsächliche Verbrauch? Wenn ich natürlich flott unterwegs bin, vielleicht laufen meine Paradedisziplin ist und ich da einen 3-Stunden-Marathon laufe, dann würde ich schon 80 Gramm sagen. Wenn das jetzt vielleicht eher in die 4 Stunden geht und es ist sehr heiß und dann ist es vielleicht eher die 60 Gramm. Ja. Im Ende ist es 3x80 und 4x60 sehr nah zusammen. Also gleich. Ja. Also von dem her, in dem Bereich wird sich's bewegen. Bei absoluten Topläufern ist es vielleicht etwas mehr. Die sind halt auch schneller dann oder kürzer unterwegs. Hier kann man sehr gut mit Wasser arbeiten von den Verpflegungsstationen. Eventuell eben, wir haben von Eiswürfeln gesprochen oder eben einfach dann Gels, die man bei sich hat oder von draußen bekommt. Ich weiß nicht, wie ist das? Ist das erlaubt, Gels
ist
anzunehmen?
Ist ganz individuell. Also in Rot darf man es konkret. Also da darfst du, darfst es immer nur an den Verpflegungsstellen. Also du darfst es nicht außerhalb der Verpflegungsstellen. Das ist ganz wichtig. Ja. Aber in Rot bei der Challenge, da darf man tatsächlich individuell seine Supporter hinstellen, die einem dann individuelle Produkte anreichen dürfen. Beim Ironman hast du in der Regel eine Private Aid Station. Da ist es dann aber so, dass du die Sachen hinlegen musst. Also da hast du niemanden, der dir es anreicht, sondern da müsstest du es dann selber nehmen.
Ja.
Da ist es logistisch natürlich ein klein bisschen schwerer. Ich will noch einmal ganz kurz eine Sache sagen, weil das war mir wichtig. Da hatte ich so ein bisschen drauf spekuliert, dass du das sagst. Dieses, man muss tatsächlich train the gut, man muss die Kohlenhydrataufnahme trainieren. Und das ist wirklich etwas, wo ich auch teilweise als Trainer, ich weiß, es ist ein Kostenfaktor, weil klar, die Produkte sind auch nicht günstig. Man merkt, glaube ich, auch mittlerweile, wie viel Arbeit auch da drin steckt. Also die haben wahrscheinlich auch ihren Preis verdient oder du wirst jetzt sagen, die haben sicher ihren Preis verdient. Also man kann halt einfach so ein Gel vermutlich nicht für 50% rauskaufen oder verkaufen, weil es halt einfach sehr viel Know-how auch drin steckt. Aber es muss trainiert werden und das ist wirklich etwas, wo viele sich schwer tun. Dann fragst du dir am Ende des Trainings bei den Long Runs, wenn sie schon in der Ironman-Vorbereitung auch mal 2 Stunden laufen und dann sagst du, wie viel Gels hast du denn zugeführt und sagt dann, naja gut, so 1, 2. Man muss wirklich sagen, also ich bin da auch immer als Trainer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich am liebsten möchte, dass die Athleten tatsächlich die Kern-Sessions, die Key-Sessions auch entsprechend fuelen, also dass dann halt auch einfach wirklich die Renn-Nutrition trainiert werden soll. Aber da kommt dann halt mal bei so einer 5-Stunden-Key-Session auf dem Rad 16 Euro zusammen und beim Laufen sind das dann halt auch relativ schnell mal 12 Euro. Also das ist ja dann, wenn man das mal hochrechnet, bist du da ganz schnell bei 100, 150 Euro im Monat, die du für Produkte ausgeben musst. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass man das trainieren muss. Kann man rein theoretisch sagen, ich nehme jetzt ganz banal beim Radfahren auch über Fructose oder Glucose dann, ich esse einfach Gummibärchen, um preislich gesehen da einfach billiger zu sein, weil du siehst, Niki Boy, du lachst, aber du siehst doch immer mehr Athleten.
Ich finde auch die Rechnung, ich meine, du hast recht, aber wenn ich dann einen Athleten sehe, der auf dem 15.000-Euro-Rad sitzt, dann sind 16 Euro okay.
Ja, aber du weißt, wie oft ich diese Diskussion mit den Athleten führe. 16 Euro bei einem Long Ride mit wettkampfspezifischer Ernährung.
Ich weiß. Also ist ja dann mal interessant, was Robert sagt jetzt gleich, was er empfiehlt und wie oft man das mit den Produkten wirklich trainieren muss. Oder was ich hier ganz interessant fand, Robert hat ja auch gesagt, die Basisernährung, kohlenhydratreich, spielt da auch noch eine Rolle mit rein. Ganz am Anfang, das fand ich noch einen interessanten Fakt, aber am Ende des Tages ist es ja mittlerweile, glaube ich, weiß es jeder, dass Nutrition einen größeren Effekt hat als noch irgendwo sehr, sehr teures Piece am Fahrrad oder sonst was, was noch 3 Watt spart. Da ist die Ernährung nachher ein viel, viel größerer Leistungsfaktor als das. Und wenn ich irgendwie alles ausgebe und trainiere und in Coach investiere und dann beim Laufen kriege ich Magenprobleme, weil ich die Produkte nie benutzt habe und gehe nachher den Marathon, ja, dann habe ich das ganze Geld irgendwie auch umsonst rausgeschmissen. Ne? Also ich finde mal, man muss da so eine Relation setzen, aber ich bin gespannt auf Roberts Antwort.
Ganz kurz noch, weil ich das gerade in einem witzigen Vergleich finde. Ein Oversize-Pulli sind etwa 20 bis 25 Key-Sessions. Also da, und ich glaube tatsächlich, dass du über die Key-Sessions mehr rausholst als über einen Oversize-Pulli.
Das ist perfekt zusammengefasst. Das meine ich. Lieber in 20 Key-Sessions mit Race Nutrition investieren als in Oversize-Pulli. So ist es halt einfach. Das wollte ich sagen jetzt. Du hast es perfekt zusammengefasst.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ja, ich halte mich jetzt aus den technischen Diskussionen raus. Aber prinzipiell. Ja und nein. Also ich glaube, man kann das schon ergänzen mit normaler Nahrung auch. Also du hast von Gummibärchen gesprochen oder bei, vielleicht jetzt für Key Sessions nicht so passend, aber man kann bei einer Grundlageneinheit sicher auch mal beim Bäcker was holen, was ja mittlerweile auch nicht mehr so billig ist. Aber ich sollte schon ein paar Einheiten haben, wo ich mich genau an diese geplanten Race Nutrition orientiere und genau die Produkte so zuführe, wie ich es vorhab. Die Gummibärchen dürften beim Laufen schwierig zu konsumieren sein. Also von dem her macht es da wenig Sinn. Auf dem Rad noch eher. Also wie gesagt, man kann das auch mal kombinieren. Preislich sind halt die Getränke interessant. Also da komme ich eben nicht auf diese großen Beträge. Ich kann zum Beispiel über das Power Carb auf dem Rad mit 80 Gramm pro Stunde und ich kann mir da eine Flasche mit 15% Konzentration oder so anrühren. Dann habe ich bei einer großen Flasche von einem Liter habe ich eben dann 150 Gramm Kohlenhydrate drin. Und wenn ich da 3 Stunden fahre oder so und das ergänze mit einem Gel und vielleicht ein paar Gummibärchen oder so, dann komme ich da schon sehr weit und das ist jetzt auch nicht so super teuer. Und beim Laufen würde ich es ähnlich sehen. Wie gesagt, das Race Carb kann man durchaus auch beim Laufen nutzen. Es gibt ja diese Flasks mittlerweile, da gibt es ja auch diese kleineren mit 150 Milliliter oder so. Wenn ich da, ich sag mal, 100 Gramm Race Carb reinpacke, das mit Wasser auffülle, habe ich auch 80 Gramm Kohlenhydrate und gehe mal von den 60 Gramm aus und ich habe 2, 3 so Dinger, dann komme ich da auch schon relativ weit. Also das ist... Das muss ich halt so ein bisschen mir vorher überlegen, ausprobieren. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Ich brauche irgendwie einen Plan und ich sollte mir überlegen, wie setze ich den Plan dann am Wettkampftag um. Und im dritten würde ich das halt im Vorfeld mal ausprobieren. Es gibt Menschen oder Athleten, Athletinnen, die da keinerlei Probleme haben. Da denke ich, reicht das auch so, ich sag mal einmal die Woche oder vielleicht im geringsten Fall 2-3 Mal im Monat das so auszuprobieren. Wenn ich da tatsächlich Probleme habe, und da gibt es Athletinnen und Athleten, die sich schwer tun, dann würde ich schon so 1-2 Mal die Woche das ausprobieren. Und sich gut zu verpflegen bei einer Key-Session, wo vielleicht auch nicht nur locker ist, sondern wo Intervalle auf dem Plan stehen oder ein höheres Tempo angesetzt ist, ist ja auch physiologisch sinnvoll, unterstützt das Training. Ich lerne oder ich bringe dem Körper ja auch bei, die Energie dann zu nutzen, die Kohlenhydrate auch entsprechend umzusetzen, was ich ja auch trainieren möchte. Und das macht dann in allerlei Hinsicht durchaus Sinn. Wie gesagt, so eine Kombi aus Produkten und vielleicht ein bisschen was anderem ist absolut in Ordnung und das kann man dann schon machen.
Aber ich finde es trotzdem super spannend, das nochmal festzuhalten, dass du gesagt hast, selbst wenn man mit der Kohlenhydrataufnahme keine Probleme hat und auch was den Magen-Darm-Trakt anbelangt keine Probleme hat, sollte man das schon ja mindestens einmal pro Woche, eher sogar zweimal pro Woche machen. Denn das ist wirklich auch so eine Diskussion, die ich als Trainer häufig führe mit den Athleten, wo ich sage, das Ganze 2-3 Mal vorm Rennen zu machen, reicht einfach nicht. Sondern genau wie du sagst, also du hast halt einfach diesen doppelseitigen Effekt. Einmal und auch im Amateurbereich werden teilweise ja schon ja, Wattwerte gefahren, wo wir zwischen 250 und 270 Watt bei den spezifischen Einheiten gefahren werden pro Stunde. Und da muss man halt einfach schon die Energie entsprechend zuführen und genau das, diesen Effekt zu haben, dass ich die Kohlenhydrate halt aufnehmen kann. Und das ist, glaube ich, etwas, wo sich dann teilweise wirklich so die Katze in den Schwanz beißt, dass man halt immer denkt, naja gut, ich mache das dann 1-2 Mal vor dem Rennen und dann habe ich das ja trainiert, aber das reicht einfach nicht. Man muss das halt einfach wirklich in einer gewissen Regelmäßigkeit trainieren und man muss sich einfach bewusst sein, dass die Produkte, die ich dann im Rennen gerne zuführen möchte, das muss im Training einfach probiert werden und je öfter ich das Ganze mache, desto sicherer ist das Ganze und ich finde es halt immer extrem frustrierend für den Athleten oder es tut mir dann immer sehr, sehr leid, wenn die Athleten einen unglaublichen Aufwand betreiben, wirklich versuchen, Familie, Job und das Training unter einen Hut zu kriegen, Wochen, Monate lang extrem früh aufstehen, das restliche Sozialleben hinten anstellen, sehr, sehr viel Geld in Trainer investieren, in Material investieren und dann nachher aufgrund von Magen-Darm-Problemen nicht ihre Leistung abrufen können und dann sagst du hinterher, ja gut, wie häufig hast du denn wirklich das, was wir geplant haben, trainiert? Und dann hörst du irgendwie so, ja, 2-3 Mal. Und das ist dann natürlich schon, und da gebe ich dann Nick auch irgendwie recht, das sind dann nicht selten die Athleten, die dann auf 12.000 Euro Zeitverrädern unterwegs sind und irgendwelche niederländischen Neoprenanzüge für 1.000 Euro schwimmen, wo du dann halt schon so denkst, boah, das ist dann halt schon einfach echt sehr, sehr schade, weil dann darf der Preis echt nicht das Argument sein. Und das ist ja dann manchmal einfach so, ich weiß gar nicht, was das ist, ob das Bequemlichkeit ist oder ob das dann so dieses, ach, ich brauche das ja nicht 2-3 Mal, reicht ja. Deswegen finde ich das sehr toll, dass du auch gesagt hast, 2-3 Mal das im Vorfeld vor so einem Wettkampf zu trainieren, zu probieren, das reicht halt nicht.
Ja, ich glaube, man hat, also ich ertappe mich da selber auch im Training oft dabei, man denkt halt auch manchmal so, okay, ich habe, also das ist immer noch im Kopf drin, ich bin auch so ein bisschen oldschool, ich habe in den 90er Jahren begonnen mit Radsport. Und da war ja eher so die Denke, ja, ich bin besonders stark, wenn ich besonders wenig verpflege. Und vielleicht hat man das halt immer noch so ein bisschen im Kopf drin. Plus man denkt sich vielleicht, okay, 100 Gramm sind cool, aber ich schaff's mit 80 Gramm. Mhm. Aber das ist einfach Quatsch. Also ich will ja möglichst die 100 Gramm, weil das absolut Sinn macht bei einer harten Einheit. Ich will ja dem Körper beibringen, dass er diese Kohlenhydrate nutzt. Und eben das auch kann und das auch unter verschiedenen Bedingungen und eben dann auch beim Wettkampf, wenn es vielleicht besonders warm ist, dann sind es vielleicht, haben wir ja besprochen, vielleicht nur 80 Gramm, aber das muss halt sitzen und da macht es dann absolut Sinn und ist halt dann auch entscheidend für den Wettkampf, für bei so langen Distanzen. Das ist ja kein Geheimnis, dass die eigenen Glykogenspeicher für die 7 Stunden 30 bis 14 Stunden nicht ausreichen. Also es ist einfach eine einfache Rechnung. Und ich muss zuführen. Und wenn ich das sauber aufnehme und gut verstoffwechsel und das auch tatsächlich ankommt, dann habe ich einen absoluten Vorteil und bin letztlich, und das ist ja auch der Sinn dieser ganzen Mischungen von 2:1, 1:0,8 oder was auch immer, bin im Endeffekt dann einfach schneller. Punkt.
Ja.
Also das ist der Faktor, der meine Leistung oder der die Leistung vermutlich jetzt im in den Marathonläufen oder auch im Radsport in den letzten Jahren doch erheblich mit beeinflusst hat. Ja.
Genau das wollte ich sagen. Also das ist ja auch so dieses, egal mit wem du sprichst, bei den Profis, das ist so dieses Thema Nutrition, seit das so wirklich auf dem Schirm ist bei jedem, sind auch die Felder stärker geworden, die Dichte ist höher, dieses Wissen einfach, es gehen viel weniger Leute hinten hoch, also was du früher regelmäßig gesehen hast, dass mal welche total geplatzt sind, siehst du viel, viel weniger. Und Nils, ich habe für dich noch eine gute Nachricht. Ich habe jetzt gerade parallel nämlich einfach nochmal, weil mir das so 15, 16 Euro pro Stunde pro Trainingseinheit, das ist natürlich völliger Quatsch, was du da in den Raum geworfen hast. Einen Liter Race Cup X kostet 19,90 Euro. Das heißt, du könntest hier 10 Stunden Training mit 79 Gramm Kohlenhydrate die Stunde machen. Also ja, für 20 Euro. Deine 16 Euro, das geht nicht aus, sondern ich würde jetzt mal in den Raum stellen, dass wenn du eine Also mit Race Cup X verpflegte Race Pace Session ist günstiger, als wenn du an die Tanke fährst, weil du gebonkt bist, Snickers, Cola und Red Bull kaufst. Da wirst du teurer mit nach Hause kommen, als mit dem Race Cup X. Stelle ich jetzt mal einfach so in den Raum.
Das ist jetzt auch eine perfekte Werbesendung, obwohl es ja keine Werbesendung ist, weil das war ein Wert, den ich von einem Athleten bekommen habe, der aber halt ein skandinavisches Produkt verwendet hat. Und da kommst du ganz schnell auf diese 16 Euro.
Okay. Dann deklariere ich das hier nachträglich nochmal schnell als Werbung.
Der hat nämlich in Australien trainiert und da ist Ministry noch nicht erhältlich. Das ist vielleicht dann ist das so der Punkt. Aber nee, Robert, und da muss ich dir auch nochmal sagen, wirklich vor diesem Podcast, 24. März letzten Jahres, da hast du eine Sache gesagt, gerade was das Fueling in den letzten Stunden auch der Grundlageneinheiten anbelangt, wo ja immer so, ich bin ja auch in den 90er Jahren mit dem Ausdauersport oder 80er Jahren angefangen und da bist du dann so letzte Stunde auf dem Rad, sagst du, ich bin ja gleich zu Hause, da brauche ich ja gar nichts mehr zuzuführen. Und dann hast du gesagt, nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Gerade in der letzten Stunde sollte man nochmal hochgehen auf 100 bis 120 Gramm. Nicht unbedingt die absolute Leistung momentan abzurufen, sondern um einfach auch schon die Regeneration einzuleiten. Und da muss ich dir wirklich nochmal ein riesen Dankeschön aussprechen, weil das wirklich für viele Athleten ein absoluter Gamechanger war. Denn im Triathlon-Bereich wird ja einfach noch an dem Tag nochmal trainiert. Und da muss ich wirklich sagen, habe ich von so vielen Athleten ein positives Feedback bekommen, weil du halt einfach ja viel, viel besser gefühlt in die nächste Einheit reingehst. Weil du halt eben über dieses hohe Laden in der letzten Stunde der Grundlageneinheit die Regeneration einläutest. Du hast auch nicht mehr diesen Heißhunger, was halt einfach ganz interessant ist, dass du dann nach dem Duschen Recovery Shake, das ist eigentlich eine Empfehlung, die ich den Athleten immer mitgebe, aber so eine halbe Stunde später werden dann irgendwann dann doch die Kuchenstücke rausgepackt oder die Gummibärchentüten aufgerissen und das hat man einfach nicht mehr. Also das ist wirklich, glaube ich, da ist einfach extrem viel passiert und ich finde es halt auch super spannend, wir haben es eingangs gesagt, mit dem Eisgel. Man denkt irgendwann ja so, ach, da kann ja jetzt eigentlich nichts mehr kommen. Aber das ist schon absurd, also auch so für dich, so richtig zurücklehnen kannst du dich eigentlich nicht und sagen, so unsere Produktpalette ist jetzt komplett, sondern da kommt dann jetzt ja immer noch irgendwie, jetzt arbeitet ihr auf einmal, da habt ihr sicherlich auch Know-how-Gewinn nochmal dazu genommen. Vielleicht kannst du da auch nochmal ein, zwei Sachen dazu erzählen. Primoz Roglic hat ja auch den Trainer mitgebracht, der ja auch ein sehr, sehr erfahrener Mann ist und da habt ihr mit Sicherheit ja auch noch mal ein bisschen was von dem Know-how von Jumbo Visma abgreifen können. Ich weiß nicht, wo ich es gehört habe. Der war auch für euch genannt oder für Bora Hansgrohe ein sehr nettes Kompliment. Der war auch sehr positiv überrascht, in wie vielen Aspekten Bora Hansgrohe professioneller gearbeitet hat. Und ich glaube, da wurde auch das Thema Ernährung genannt, was man dann ja ein bisschen auf deine Kosten kommen würde.
Ja, also wir sind ja zu dritt im Team, was Nutrition angeht. Also ich habe zwei sehr gute Kollegen, die alle ihre Erfahrung und ihr Wissen mit einbringen. Ich bin tatsächlich so im Team so primär für die Praxis zuständig. Das heißt, wie setze ich das theoretische Wissen, das wir alle haben, aber wie setze ich das dann quasi um in Mahlzeiten, in Rennverpflegung? Wann gibt's was? Wie timen wir das? Was heißt Low Fiber? Wie viel Fiber dürfen wir dazuführen pro 1000 Kilokalorien? Was bedeutet es dann konkret in Mahlzeiten? Also es ist mittlerweile echt verrückt, wie du gesagt hast. Es geht immer weiter und es hört nie auf. Und es ist so viel zu beachten. Salzzufuhr, Dann natürlich das ganze Thema zum Beispiel Bicarbonat. Also vielleicht da auch ein kleiner Hinweis. Also haben wir jetzt auch im Sortiment. Es gibt Bicarbonat in gecoateten Kapseln, also die sehr gut verträglich sind und keinerlei Magen-Darm-Probleme machen. Aber ist jetzt vielleicht für den Ironman oder für die langen Distanzen weniger interessant. Aber also es hört, wie du sagst, hört nie auf. Man versucht sich immer weiterzuentwickeln. Und ich zum Beispiel komme eher so aus dem Mountainbike-Bereich, Cross-Country oder Querfeldein oder Straßenrennen, wo es halt um diesen Punch geht und hat diese kurzen, hohen Belastungen, ist vielleicht jetzt für einen Sprint-Triathlon oder so auch interessant. Aber da ist Bicarbonat schon ein cooles Supplement. Ich habe das selber ausprobiert und das hat es hat auf jeden Fall einen Effekt. Und mittlerweile geht man davon aus, dass es auch im Training Sinn macht, weil bestimmte Proteine eben mehr gebildet werden als Reaktion auf das Training. Und wenn man das im Training dann regelmäßig nutzt, erhöht sich auch da nochmal möglicherweise die Anpassung, die Leistungsfähigkeit. Also wie du sagst, es hört nie auf und es geht immer weiter. Man kann da viel machen. Trotzdem glaube ich, jetzt gerade um aufs Thema zurückzukommen, wenn ich so die Basics richtig mache, also ich verpflege die Trainings vernünftig, ich versuche die Erholungsphase zu verbessern mit Shakes oder so, ich mache in der Wettkampfvorbereitung das richtig. Also ich fange jetzt nicht erst eine Woche vorher an, die Sachen auszuprobieren, sondern ich mache das eben gezielt langfristig zur Vorbereitung auf so einen großen Wettkampf. Und dann mache ich die letzten Tage vor dem Wettkampf, wie wir heute besprochen haben, und verpflege mich dann, wie ich es im Training ausprobiert habe, und mache da eben auch nicht dann extra noch mehr oder so, sondern eben genauso, wie ich es probiert habe, und bleib bei meinem Plan und mache. Nur weil mir am Tag vorher jemand sagt, ja, ich mache das so, dann switche ich da um, sondern ich bleibe bei meinem Plan und beispielsweise eben bei 80 Gramm pro Stunde oder was auch immer und ziehe das durch. Und dann ist die Chance, wie du gesagt hast vorher, dass eben da irgendwie große Probleme aufkommen oder so, sehr gering. Und dann sitzt das und dann funktioniert das und dann ist das schon mal nicht der Faktor, an dem es scheitert oder so. Also da steckt schon viel drin und es ist immer blöd zu sagen, ja, das ist mein Bereich und da irgendwie zu sagen, der ist so wichtig oder so, aber der ist schon wichtig. Und gerade bei so langen Wettkämpfen, wenn ich mich nicht verpflege, dann komme ich einfach langsamer ins Ziel, Punkt. Also das ist so, ja.
Das ist gut zusammengefasst nochmal, alles auf den Punkt gebracht. Ja. Verpflegung ist einfach wichtig. Ich habe noch eine letzte Frage. Wir sind ja schon eine Stunde 20 wieder zu Gange, wollen dich nicht zu viel von deiner Zeit klauen. Weil ich weiß, dass die Fragen kommen werden. Du hattest jetzt ein paar Mal, oder ich habe es jetzt auch einmal angesprochen, diese Basisernährung, wo du gesagt hast, darüber kann man das auch trainieren, dass da die Kohlenhydrate hoch sind. Hast du da noch irgendwie ein, zwei Tipps, wie hoch sollte denn in so einer Basisernährung der Kohlenhydratanteil sein? Jetzt nicht nur in der Race Week, da haben wir ja schon drüber gesprochen, wann geht man Low Fiber, sondern so jetzt Trainingsphase, vielleicht auch heiße Trainingsphase jetzt, die Leute kommen in die Peakphase, sind noch so zwischen 2, 3 und 10 Wochen bis zu ihrem Hauptwettkampf bei den Leuten. Wie sieht da so diese Basisernährung aus für wirklich Ausdauerathleten? Wie hoch sollte da der Kohlenhydratanteil sein?
Ja, kommt auch wieder drauf an, letztlich wie hoch ist die Leistungsfähigkeit und der tatsächliche Verbrauch. Aber ich gehe jetzt mal von einem guten Hobbysportler aus. Also wir hatten ja das Beispiel mit den 5 Stunden Radzeit, vielleicht im Ende knapp 10 Stunden oder so im Ironman. Ist das realistisch? Also,
oh ne, die Jungs, die 5 Stunden fahren, und Mädels, die sind schon schneller. Egal. Ja, die sind eher schon so im Bereich von 9 bis 9.30 unterwegs.
Okay. Aber ist ja egal, okay. Lass uns doch so 9.30 bis 10 den nehmen. Bereich einfach also nehmen, ist gut.
Ja. Genau, super spannend.
Also wenn ich in dem Bereich bin, dann würde ich, also es ist halt immer schwierig, da konkrete Zahlen zu nennen. Aber wenn ich sage, ich habe einen Energieverbrauch am Tag. Ist ja auch kein Geheimnis, also ich arbeite da an der Software dran, wo man das dann genau sieht und dann auch Empfehlungen zur Kohlenhydratzufuhr bekommt. Aber nehmen wir mal an, ich habe am Tag einen Energieverbrauch durch Training und Basalmetabolismus von 4000 Kilokalorien oder so. Und das ist ja schon relativ viel und so ungefähr das Doppelte von dem, wenn ich eben nichts mache. Also ist schon erheblich. dann rechnet sich das eigentlich relativ einfach. Also dann versuche ich die Mahlzeiten, die Hauptmahlzeiten kohlenhydratreich zu gestalten. Also im Bereich, ich sage jetzt mal von, hängt dann wieder ab, wie hoch ist der tatsächliche Energieverbrauch. Wir bleiben bei den 4000, von irgendwo im Bereich zwischen 100 und 150 Gramm Kohlenhydraten pro Hauptmahlzeit, also pro Frühstück, pro Mittag, pro Abendessen. Mhm. Wenn ich dann die Trainings mit, ich sage jetzt mal auch 60 bis 80 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde verpflege, nach dem Training einen Shake zuführe und da vielleicht noch ein paar Datteln oder so oder eine Banane dazu esse, also da nochmal 80 Gramm zuführe, dann kommt man schon, sage ich mal, bei 3 Stunden Training, ich sage mal 200 Gramm Kohlenhydraten plus den Shake 280 plus 3 mal 120 plus bis 150.
Schon
also
eine Menge.
Das ist dann schon eine Menge. Ja. Also da sind wir irgendwo im Bereich von 600 bis 700 Gramm Kohlenhydraten.
Ja.
Plus minus und in dem Bereich würde ich mich bewegen und das macht Sinn. Und dann seht ihr, dass so ein Loading-Tag mit 750 Gramm jetzt gar nicht so extrem ist. Mhm. Gut, da habe ich jetzt nicht die Zeit am Rad, wo ich diese 200, 220 Gramm oder 240 Gramm aufnehme oder auch beim Lauf, sondern eben nur die Stunde Vorbelastung. Aber auf diese Mengen, glaube ich, sollte man schon kommen. Und wir sehen es jetzt bei extremen Training von 6-7 Stunden, wo man vielleicht den Hobbybereich verlassen. Aber das sind es auch mal 1200 Gramm. Also das ist eine kohlenhydratreiche Kost und die macht Sinn und die hemmt auch nicht den Fettstoffwechsel oder so. Ich kann natürlich bei lockeren Einheiten das auf 40 Gramm pro Stunde reduzieren. Kann da auch vielleicht dann über Slow Carb oder so arbeiten in Verbindung mit Porridge Bars oder Haferriegeln. Kann vielleicht dann auch die Mahlzeiten etwas ausgewogener gestalten. Aber häufig habe ich ja an diesen Tagen, wo ich lange ruhig unterwegs bin, trotzdem einen sehr großen Energiebedarf. Und dann brauche ich da auch die Kohlenhydrate.
Und vor allem,
das ist halt immer so man sollte halt irgendwie einen Plan haben und eine Idee und das nicht nur für den Wettkampf oder die Tage vor dem Wettkampf, sondern schon auch für jeden Trainingstag. Und das macht es dann letztlich in Summe aus. Und das ist halt dann das, was den Wert dieser Nutrition nochmal zeigt. Also das ist einfach früher hat man halt irgendwie gesagt, okay, im Grundlagentraining trinke ich nur Wasser und danach, keine Ahnung, habe ich halt Hunger. Und jetzt geht man das halt einfach gezielt an und weiß genau, okay, ich habe bei der Mahlzeit so und so viel führe ich im Training zu, so und so viel Energie brauche ich. Wenn ich vielleicht Körperfett reduzieren will, mache ich das sinnvoll und mache das eben nicht Harakiri und halbiere da meine Energiezufuhr, sondern mache es halt mit 5-10% Energiedefizit maximal und gezielt über einen längeren Zeitraum. Und dann funktioniert es halt. Oder funktioniert wirklich dann entsprechend gut und habe da keine Probleme mit Immunsystemverletzungen, Leistungseinbrüchen, Blutbild und so weiter. Also das, man sollte halt eine Idee haben, was man macht.
Ja, mega spannend. Super. Ganz kurz noch persönlich, wir haben es gesagt, gerade findet die Dauphine de Libéré statt und dann steht ja auch schon bald die Tour de France an. Bist du dann auch konkret, weil du hast gesagt, du bist so für die Umsetzung der Ernährungsstrategien verantwortlich, bist du dann auch konkret in Frankreich dabei, die 3 Wochen?
Ich bin dieses Jahr nicht dabei, ne? Ich habe eine kleine Tochter zu Hause und bin jetzt aus den Praxiseinsätzen so ein bisschen rausgenommen. Ich habe dieses Jahr schon vieles gemacht, ich war schon 5-6 Wochen unterwegs und Tour und Giro haben jetzt, oder Tour, also Giro vergangen und Tour, die kommt und auch Dauphiné machen jetzt meine Kollegen. Also ich bin cool. Nicht dabei. Ich habe jetzt dieses Wochenende sind in Belgien 2 Rennen, die betreue ich von zu Hause aus. Also es gibt immer was zu tun, auch in der Logistik und so, im Einkauf der Lebensmittel und der ganzen Sachen, also der Produkte letztlich, die wir brauchen für die Rennen, also da habe ich schon auch genug zu tun.
Langweilig wird es mit Sicherheit nicht.
Nein.
Vielen, vielen Dank. Das war super, super erhellend nochmal und ich glaube, jeder, der sich Gedanken zu Race Nutrition gemacht hat, die sollten jetzt hiermit beantwortet sein. Jeder kann so ein bisschen an seiner individuellen Strategie arbeiten. Und vielleicht so noch als Schlusswort, ich fand super gut, so dieses am Ende, was du gesagt hast, mit der Basis-Nutrition und auch mit der Race-Nutrition, es kommt individuell auf einen an und das Wichtigste ist eben, dass man sich einen Plan macht und es ausprobiert und trainiert. Und ich glaube, wenn man das macht, dann hat man auch ein erfolgreiches Race oder beziehungsweise, wenn es nicht erfolgreich ist, liegt es dann nicht an der Ernährungsstrategie oder an der Ernährung. Und jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Macht euch einen Plan und dann würde ich sagen, alle, die das gehört haben hier, die Race-Season kann kommen. Vielen, vielen Dank, Robert.
Ja, ich danke euch. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir auch nochmal vielmals. Und toi, toi, toi für die Tour. Primoz Roglic. Martinez hat vorgelegt, zweiter Platz beim Giro. Steht Primoz auch auf dem Treppchen? So dein letzter Tipp. Ganz objektiv.
ich sage mal ja.
Sehr gut, das wollen wir hören.
Danke dir, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao. Schönes Wochenende, danke dir.